Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sprechen heute über die Defensive Backs, eine Positionsgruppe, für die man geboren sein muss. Viel Spaß!
Masse.
Moin Lorenz.
Moin Philipp, wie geht's?
Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben ja schon fleißig geplaudert hier gerade wieder im Vorfeld. Man hat schon das Gefühl, wehmütig schauen wir auf die letzte Folge Position Ranking vor dem Draft und trauen uns nicht ran, weil dann ist das auch schon wieder vorbei.
Ja gut, andererseits müssen wir jetzt auch, ne, wenn man so auf den Kalender guckt, heute ist der 15. Ich weiß, wahrscheinlich kriegt ihr die Folge heute noch, so wie ich Philipp kenne, wenn sie nicht wieder nur in die Planung gepackt wird und tatsächlich auch direkt hochgeladen wird. Ja, die Zeit, die rennt. Aber ja klar, mit Sicherheit, das ist dann auch immer schnell rum, ne? Und dann gibt's nochmal eine Draft-Recap und dann war es das auch erstmal für was die Football-Saison oder was die, ich sag mal, amerikanische Off-Season sozusagen angeht. Und dann geht das Ganze wirklich erst, wird's wirklich erst wieder für Außenstehende in der Preseason interessant. Von daher, klar, so ein bisschen was ist davon schon zu spüren.
Ja, und dann geht ja im Prinzip für uns vor allem der Blick Richtung ELF und GFL. Für dich bei der Galaxy, ich bin dann beim Live-Talk dabei. Ich mache die Konferenzschaltung mit für Sport Deutschland, für die German Football League, sodass wir dann in Europa, sag ich mal, im Football so unterwegs sind. Es ist schön, es wird nicht langweilig. Für uns gibt es im Prinzip gar keine Off-Season mehr. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Also früher war das echt immer eine lange Wartezeit so zwischen Saison und man hat das mit Drafts so ein bisschen gefüllt, ne? Aber jetzt mittlerweile geht das echt so nahtlos über und ich habe eigentlich gedacht, es wird ruhiger, wenn die National Football League vorbei ist und ich nicht mehr nach Köln fahren muss, aber irgendwie geht's doch alle so weiter.
Ja, genau. Also langweilig wird's für mich definitiv auch nicht. Hab mega Vorfreude auf die Saison. Kann von mir aus morgen losgehen. aber gut, paar Wochen müssen wir noch warten.
Unbedingt. Ein bisschen haben wir noch. Der Draft kommt zuerst. Und da eben heute das Position Ranking der Defensive Backs, also der Cornerbacks und der Safeties. Dann wollen wir noch eine Folge grünes Licht, rotes Licht machen. Das heißt, wir wollen über die Red Flags sprechen und auch über die besonderen Charakter, besonderen Persönlichkeiten. Da habt ihr die letzten Jahre auch immer gut was mitnehmen können von uns, gerade im Hinblick auf den Draft und auch was sich später in der NFL auch gezeigt hat, was so besondere Spieler sind, aber eben auch diejenigen, die eventuell Probleme machen können. Ja, dann wollen wir mit den letzten Gerüchten aufräumen. Alles, was wir so noch über den Flurfunk hören, da verlassen wir uns natürlich auch auf Leute, denen wir selber folgen. Denn ich stehe in der NFL-Franchise gerade nicht auf einem Flur und kriege irgendwas mit. Das wollen wir für euch gerne zusammentragen. Und dann quasi als großes Finale gibt es dann nächste Woche vorm Draft um 21 Uhr am Mittwoch den Live-Mock-Draft. Torben, Lorenz und ich werden dann die erste Runde picken, auch Trade-Szenarien einbauen und ihr könnt euch da sicherlich drauf freuen, wo wir dann nochmal so, ja, dann nochmal die allerletzten Gerüchte und alles irgendwie zusammenfassen, was wir so in den letzten Monaten euch erzählt haben. Apropos letzte Monate erzählt, ich weise nochmal darauf hin, einmal kurz, mein Draft-Guide ist natürlich immer noch erhältlich, könnt ihr euch besorgen, über unsere Kanäle ist das ganz gut verlinkt, dort könnt ihr euch den Draft-Guide holen, etwas über 160 Spielerprofile zusammengefasst auf Rankings, Big Boards, was es so alles zum Draft braucht. Und da könnt ihr euch dann schön am Donnerstag, Freitag und Samstag nächste Woche hinsetzen, wenn es dann soweit ist, und halt grundsätzlich nachschlagen, was ich zu dem Spieler gesagt habe. Und dann könnt ihr auch nochmal im Nachhinein in unsere Podcast-Folgen reinhören und hören, was haben wir zu bestimmten Spielern nochmal gesagt, die bei eurem Team jetzt gelandet sind, und für wie sinnvoll halten wir das, dass sie da jetzt spielen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ein ganz heißes Gerücht für den Football-Quark-Mock-Draft ist, dass die Patriots im Football-Quark-Universum an einem Wyoming-Linebacker an dritter Stelle interessiert sind.
Mal gucken, ob Torben gerade mithört, aber da ist er, glaube ich, nicht mal ganz abgeneigt. Nee, nicht unbedingt an dritter Stelle, aber ich glaube, wenn die Patriots am Ende mit einem Wyoming-Linebacker rausgehen, dann hat Torben nichts dagegen. Schauen wir mal. So, jetzt wollen wir uns den Defensive Backs widmen und ich habe im Intro gesagt, eine Position, für die man geboren sein muss. Und das finde ich tatsächlich, denn es ist eine Rolle, die man so auf dem Feld hat, die ist doch sehr unnatürlich. Also die ist sehr schwer zu spielen und der Einstieg als Defensive Back, vor allem als Cornerback in die NFL, der ist auch nicht unbedingt leicht. Also es ist selten der Fall, dass wir Spieler dabei haben, die wirklich vom ersten Tag an dort direkt volle Leistung zeigen können und die bereits dann auf dem Niveau sind, wo sie 3-4 Jahre später vielleicht spielen können. Ne? Und das liegt einzig daran, dass halt einfach, also ich sag mal so, ein Wide Receiver läuft halt einfach vorwärts, läuft seine Routen wild, ne? Und du als Defensive Back, du bewegst dich meistens rückwärts, du musst den Receiver im Blick haben, den Quarterback im Blick haben, du musst einen Blick für deine eigene Zone haben, für die Schnittstelle der Zone, für deinen Mitspieler, für die Seitenlinie, also wäre ja auch gut zu wissen, wo das Spielfeld aufhört, weil wenn du rausläufst, darfst du nicht wieder rein, das ist halt auch ein Dilemma. Das alles musst du als Cornerback vor allem im Blick behalten. Und das finde ich schon echt außergewöhnlich, was du da alles so mitbringen musst, oder?
Ja, und es ist auch mittlerweile eine Position, um jetzt mal gerade besonders über Cornerbacks zu sprechen, die, ja, wo es in jeder Draftclass eigentlich ein sehr diverses Set an Skills gibt und wo es dann Teams gibt, die diese zu, ja, bewerten haben. Also es gibt die Teams, die sagen, wir spielen eine Cover-4-lastige Defense, wo wir viel aus Off spielen. Dann gibt es wieder welche, die sagen, boah, wenn wir so einen Shutdown-Corner hätten, der uns den einen Receiver zur Boundary hin oder so, ich sag mal 50%, 60% der Zeit sein Matchup da gewinnen kann, ideal natürlich noch höher, dann hilft das unserer Defense ungemein. Das sind dann wirklich meistens die Difference Maker sind oder die halt die Ballskills haben, um Turnover zu forcieren. Also eine ganz interessante Position, wie ich auch immer finde, um zu sehen, wie bewerten Teams diese Cornerback-Position, weil es gibt Teams, die sagen, wir spielen mit einer etwas konservativeren Zone-Defense und kommen über unseren Pass-Rush und du bist halt einfach in einer Salary-Cap-Liga, wo du eigentlich beides nicht selten machen kannst. Da musst du schon echt gut draften und gute Spieler in den späten Runden finden. Und ja, in den letzten Jahren auch immer wieder Corner gesehen, die eben ganz, ganz früh gedraftet wurden, um eben über die Secondary von der Defense, wo man gesagt hat, wir kommen über die Secondary, wir kreieren Pressure über Blitzes. Aber dann gibt's halt auch noch solche wie die 49ers, die sagen, die Secondary, das wird schon irgendwie und wir brauchen wirklich 6-7 Jungs in der D-Line, die konstant Pressure bringen. Und ja, finde ich auch vom Teambuilding-Aspekt immer sehr interessant. Und da gibt es natürlich auch in dieser Corner-Klasse wieder verschiedene Typen, auch jetzt noch über die Top 5 hinaus, die wir besprechen werden, die dann natürlich bei Teams verschieden gewertet werden, wo man auch immer wieder sagt, okay, wir haben diesen einen Top-Spieler, daneben können wir jemanden mit Safety-Help ein bisschen helfen, der halt ein bestimmtes Skillset braucht. Und ich glaube, die Top-GMs und die Top-Roster-Builder in der Liga, die schaffen es immer wieder, auch diese Spieler ein bisschen später zu identifizieren, um zu sagen, okay, das ist jetzt nicht unser absoluter Shutdown-Corner, aber wir können dem in gewissen Maßen helfen und das Skillset, was er in XYZ mitbringt, reicht halt eben. Und das finde ich immer sehr interessant, auch am Draft zu sehen, gerade wenn's so an die DBs geht. Wer wen wo zieht.
Und ich finde auch, du siehst so ein bisschen an der Herangehensweise der Teams auch, wie so die Konkurrenz in der eigenen Division dasteht. Ne? Also ich habe das in der Draft Needs Folge zur AFC South, habe ich das nämlich, also ich glaube, ich habe mir im Prinzip zu jedem Team, was nicht die Houston Texans sind, habe ich mir einen Cornerback gewünscht. Ja. So, denn die stehen halt jetzt da mit Nico Collins, mit Tank Dell, der, denke ich, bald wieder fit ist, mit Stefon Diggs jetzt nach dem Trade und mit CJ Stroud auf Quarterback. So, und dann ist da ja auch noch Robert Woods und Dalton Schultz und wer da noch so alles rumläuft. Also wirklich ein sehr breit und auch gutes Receiving Core. Und dir reicht halt, der eine Shutdown-Corner reicht bei dieser Teamstruktur der Houston Texans halt nicht. Du musst dort eben auf DB auch sehr breit aufgestellt sein, um die Texans jetzt zu matchen. Und das wird, denke ich, eine Herausforderung sein für die Colts, für die Titans und auch für die Jaguars, wenn sie die Texans da vom Thron wieder schubsen wollen. Während du dann wiederum, wenn du in einer Division bist, wo du, ich sag mal, den Go-To-Guy hast, wo ein Team halt einen speziellen, besonderen Receiver hat, dann siehst du, dass die Teams eben genau diesen Shutdown-Spieler suchen. Er sagt, okay, den match ich one-on-one gegen diesen Spieler und wenn ich den erstmal rausgenommen habe, dann habe ich schon viel gewonnen. Ne? So, da gibt es ja auf jeden Fall auch Teams, wo du zum Beispiel bei den Dolphins gucken musst, wie bekommst du Tyreek Hill halt gestoppt. Also ich glaube, das hat jeder im letzten Jahr gesehen. Wenn du den gestoppt kriegst, dann haben die Dolphins schon mal mehr Dinge, worüber sie nachdenken müssen. Wenn du das nicht hinkriegst, dann stehen die Chancen ganz gut, dass sie das Spiel auch gewinnen. Also mach dir einen Kopf als Bills, als Patriots und auch als Jets. Wenn du diesen Spieler noch nicht im Kader hast, wie bekommst du Tyreek Hill weitestgehend aus dem Spiel genommen, ne?
Aber auch leichter gesagt als getan, natürlich.
Keine Frage.
Genau deswegen wird ja ein Sauce Gardner an 6., 5.,
ja, da ganz vorne, da vorne, genau. Und im Endeffekt habe ich es auch als Bears-Fan damals miterlebt. Da warnte Adams, wir mussten damals Kyle Fuller Runde 1 draften. Du musstest gegen damals auch noch Jordy Nelson und so, du musstest da was hinstellen. Das hatte keinen Zweck. Du konntest Green Bay, du konntest nicht zusehen, wie ein solider Corner diese Wide Receiver versucht vom Feld zu nehmen. Ne? Und da sind wir ja auch in Green Bay. Sehr, sehr junges, sehr starkes Receiving Core. Auch da müssen die Teams sich daneben halt Gedanken machen, wie sie dieses breit aufgestellte Receiving Core stoppen können, um überhaupt diesem Quarterback Jordan Love mal eine Aufgabe zu geben, wo er drüber nachdenken muss.
Ja, Defensive Football, glaube ich, kommt viel, da kommt viel darauf an und da wird es jetzt vielleicht den einen oder anderen Coach geben, der sagt, naja, ich habe aber da mein Scheme. Aber grundsätzlich gibt es auch im besten Scheme immer wieder 2-3 Positionen, wo du dein Man-to-Man gewinnen musst und dein 1-gegen-1 gewinnen musst. Und da machen im Endeffekt Spieler, Players make plays. Und ja, da ist Corner halt meistens eine, wo du so ein One-on-One hast. Wenn du das, ich sag mal, 70% der Zeit für dich entscheiden kannst, dann ist das halt extrem wertvoll und ja, gewinnt dir viele Spiele dann auch defensiv.
Wir müssen bei unserem Ranking, ich denke, das ist bei dir genauso, natürlich noch vorab sagen, dies ist ein sehr allgemein gehaltenes Ranking. Wir können ziemlich sicher sein, dass aufgrund des Schemes, des Systems, was die jeweilige Defense spielt, bei den Teams die Rankings anders aussehen. Also die werden andere Cornerbacks auf 1, 2, 3 haben, teilweise Cornerbacks für ihr System gar nicht berücksichtigen und viel tiefer setzen, als wir das gerade tun. Wir müssen natürlich jetzt auf das allgemeine Talent gucken und das ergibt auch Sinn, denn wir haben ja auch immer Wechsel von Defensive Coordinators, Head Coach Wechsel, also es ist ja nicht so, als wenn so ein Defense-System sich nie verändert und wenn Spieler nicht auch mal wechseln oder getradet werden, deswegen können wir das natürlich schon machen, weil das die Qualität des Spielers natürlich trotzdem beschreibt. Wenn du aber Scheme-unabhängig ganz vorne dabei bist, vielleicht haben wir da ja auch den ein oder anderen Spieler, den wir da sehen, dann ist das natürlich nochmal eine ganz besondere Qualität. Gerade eben, ja, weil Teams da auch mal variabel sein wollen. Wollen wir mit der 5 starten, Lorenz?
Ja, soll ich anfangen?
Gib Gas.
Ja, ich habe an 5 habe ich Nate Wiggins von Clemson. Ein bisschen undersized als Corner. Also nicht, weil er die Länge nicht hat. 6 Fuß 1 und ein bisschen was, aber halt nur 173 Pfund bringt er auf die Waage, läuft dafür aber eine 4-2-9 40-Yard-Dash, ist ein super explosiver Athlet, der High-Cut ist, aber trotzdem, ja, diese Explosivität mitbringt, nicht der allerfluideste Spieler. Die Frage bei ihm ist halt, wie sehr limitiert ihn die Size? Also seine Movement-Skills sind gut. Wir haben so ein bisschen das Beispiel oder Negativbeispiel, sage ich jetzt mal, Emmanuel Forbes noch im Kopf, der halt sehr undersized war und auch durchaus als Mid-First-Round-Pick seine Probleme hatte letztes Jahr. Nate Wiggins hat einen Playmaker-Instinkt, manchmal ein bisschen zu aggressiv, aber hat im Run-Support natürlich auch Probleme. Da wirft er immer wieder nur seine Schulter rein. Und da gibt es dann vielleicht auch wieder Teams, die dieses Matchup sehen und sagen, wir forcieren diesen Corner dazu, einen Tackle zu machen. Ja, ich habe ihn in der zweiten Runde. Der kann einem Off-Scheme ein guter Starter sein. Die Size macht mir halt schon Sorgen.
Ja, vor allem das Gewicht, ne?
Ja, genau.
Also Größe hat er ja.
Das Gewicht, die Physis, einmal eben gegen physische Receiver, wird er da immer wieder, ja, wir sehen das bei so Receivern wie DK Metcalf, natürlich ein Mega-Beispiel, aber grundsätzlich große Receiver, die dann auch immer wieder diesen Box-Out-Moment schaffen, die es dann immer wieder schaffen, auch mit Physis dieses kleine Window zu kreieren, wo NFL-Quarterbacks dann meistens halt einfach gut genug sind, um das zu nutzen, um da einen Ball reinzuwerfen. Ist schon ein riskanter Spieler.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber ich habe tatsächlich die Idee gehabt, also ich habe tatsächlich eine Idee, wo ich ihn gut gebrauchen könnte. Und deswegen habe ich ihn an meiner 2. Nate Wiggins, für mich ist er der Spielertyp. Klar ist er mit, ich glaube, nicht mal 80 Kilo Körpermasse viel zu leicht, also ich möchte den gegen Deebo Samuel nicht aufstellen und ich möchte den erst recht nicht gegen Mike Evans Press spielen lassen oder so. Aber ist er nicht vielleicht der Spielertyp, den du brauchst? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Tyreek Hill oder jetzt auch Tank Dell, der ja auch nochmal gezeigt hat, dass er gerade definitiv eine Rolle in dieser Liga hat, ne? Und diese Spieler kommen ja von den Colleges. Ist Nate Wiggins nicht dieser Spieler, also für mich sehe ich das, der genau das mitbringt, der diesen Speed matchen kann, aber auch das Mindset hat, um solche Spieler zu stoppen. Und man darf ja nicht vergessen, Nate Wiggins weiß halt, wie es ist, mit dieser Körpermasse zu spielen. Also der hat ja schon auch starke Receiver bereits am College rausgenommen. Ist ja nicht so, dass der jetzt dahin kommt zur National Football League und sich wundert, wie groß und kräftig die Jungs jetzt plötzlich hier alle sind. Sondern der weiß ja eigentlich schon, dass er eher zu den Leichteren gehört. Und ich könnte mir auch vorstellen, sich ganz ehrlich, mit dem, was er athletisch mitbringt, denke ich, kannst du gewisse Einbußen noch in Kauf nehmen, wenn du mit ihm noch daran arbeitest, sich einfach noch etwas kompakter aufzustellen, ne? Denn mit gerade 21 Jahren ist da sicherlich auch noch, was so den Körperbau betrifft, ist da noch Luft nach oben. Ja, aber das sind schon sehr dünne Beinchen, da gebe ich dir recht.
Also man sieht auch manchmal, dass er nicht unbedingt, dass er manchmal, was den Kontakt angeht, gerade auch beim Tackling. Man muss es wirklich irgendwie schaffen, ihn in diesen Matchups zu behalten. Also auch, um jetzt mal ein Beispiel aus der diesjährigen Draft-Class aufzustellen. Jemand wie Nate Wiggins ist viel besser aufgestellt, einen Malik Nabers zu covern als Marvin Harrison Jr. Ja. Das ist ganz klar. Das Problem ist, kriegt man das konstant hin. Weil sonst hat man halt schon ein Mismatch gegen physischere Spieler. Und im Run-Support muss er sich einfach verbessern, weil wenn das weiterhin ein klares Problem bleibt, dann werden Teams das nutzen. Dafür sind Offensive Coordinator zu schlau und das sind sozusagen Yards, die man klauen kann, wenn man dann zu seiner Seite ein Screen werfen kann oder halt den White dazu zu ihm läuft und ihn halt, ja, dazu und er das Tackle machen muss und wenn er es dann nicht hinbekommt, wird es schwierig.
Ja, unbedingt. Ich komme mal zu meiner 5. Das ist Kamari Lassiter von Georgia. Hat eindeutig nicht den besten Tag gehabt beim Combine. Dort nicht gut getestet, nicht den Speed mitgebracht, den es eigentlich braucht. Aber am Ende des Tages muss man sich halt auch das Tape ansehen. Und wenn ich ihn halt sehe, dann sehe ich einen Spieler, der sehr, sehr schnell bereits zu seinen ersten Einsätzen in Georgia gekommen ist als 4-Sterne-Rekrut, was sicherlich ein Kriterium ist in dieser Top-Defense. Er hat dementsprechend auch schon viel Erfahrung gesammelt und spielt mit sehr gutem Timing, also verhält sich da einfach gut. Weiß, wann wann er das Play machen kann, wann er sich zwischen Receiver und Ball spielen kann und wann es sinnvoller ist, erstmal den Receiver zu spielen. Ne? Und das sorgt zum Beispiel auch dafür, dass er im Run-Support jemand ist, dem du vertrauen kannst. Das ist ja etwas, was nicht jeder Cornerback vom College mitbringt. A, nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeiten, sich eben sicher von Blocks zu lösen oder eben auch einfach mal seine Seite zuzumachen gegen den Lauf, dass der Spieler halt einfach wieder reingedrängt wird. Ne? Also darum geht's ja, du willst ja, das geht ja gar nicht darum, dass du als Corner jetzt die ganze Zeit die sauberen Tacklings setzt gegen die Runner, gegen die Ballträger, sondern es geht vor allem darum, dem Spieler den Weg abzuschneiden, dass er Richtung Endzone ausbrechen kann. Das macht er tatsächlich ganz gut. Und ich finde, dass er halt sehr, sehr sticky ist. Also auch wenn er nicht diesen Topspeed hat, den man, ja, das wäre, dann wäre das Paket eben nochmal besser, ganz klar, ne? Die Athletik spielt eine Rolle. Aber er bleibt halt an den Hüften des Gegners. Ne? Das ist halt das Ding, das kriegt er sehr gut hin. Und ich denke, was man sich noch ein bisschen wünschen würde, wäre auch das Thema Ballskills. Da kann man nochmal eine Schippe drauflegen. Das ist aber auch bei Nate Wiggins auch beim Balltracking, gerade so mit der Schulter. Da lässt sich tatsächlich noch dran arbeiten. Aber ich denke, Lasseter, ja, er ist nach dem Combine erstmal radikal die Boards herabgefallen. Aber ich glaube, das wird seinem Tape überhaupt nicht gerecht.
Pro Day war es. Pro Day.
Pro Day, danke.
Ja, da hat er eine 4-6-5 aufgelegt. Ja, Lasseter so ein bisschen. Also auch ein Spieler, den ich einfach, dadurch, dass ich bei RPM Data die SEC mache, schon länger beobachte. Jemand, der, wie du schon sagst, technisch gut ist, der auch halt was den Einsatz und den Willen angeht, super ist, auch physisch an der Line sein kann. Ich sehe ihn wirklich als schwachen Athleten. Also ich finde, das zeigt sich tatsächlich auf seinem Tape. Habe ihn deswegen auch nicht in der Top 5. Ist mir immer mal viel zu grabby, weil dann einfach der Speed fehlt. Gerade auch gegen Alabama, schnelle Receiver, hat man es gesehen. Ist für mich schwierig, für ihn eine Rolle zu finden, weil wenn du ihn in Press setzt und er da geschlagen wird, könnte es halt ein Touchdown sein. Aus Off hat er jetzt auch nicht so diese Twitchiness. Ich habe schon überlegt, vielleicht kann man den auf Safety setzen, einfach weil da seine Physis und diese Dinge, die er halt gut macht, vielleicht besser bei rauskommen. Ich habe so ein bisschen Probleme, ihn zu projecten, muss ich sagen, bei Lasseter. Special Teams auf jeden Fall mit diesem Mindset, aber ja, für mich halt athletisch schon sehr limitiert, deswegen hier nicht dabei. Wir haben jetzt gar nicht über die Klasse grundsätzlich gesprochen, einer ganz soliden Corner-Klasse. Ja, ich habe ihn tatsächlich am dritten Tag, also erst, da gehen wir ein bisschen
weit auseinander, ja. Wo wir, glaube ich, nicht weit auseinander sind, den wir beide, glaube ich, in unserer Top 5 sehen, das ist meine 4, das ist Quinion Mitchell von den Toledo Rockets, ist an meiner 4, ein Spieler, der mit jetzt 22 Jahren die Boards vor allem während des Draft-Prozesses nochmal richtig hinaufgeschossen ist, also gerade Senior Bowl, dann auch Combine, wo er überragend getestet hat, hat ihm einfach nochmal geholfen. Es gibt, manche möchten sagen, naja, du musst so ein bisschen out of the box gucken, wenn du halt einen Spieler von Toledo hast, der halt in der MAC gespielt hat, nicht die Konkurrenz hatte und du guckst sein Tape an, kannst du überhaupt eine Prognose abgeben darüber, was er auf dem nächsten Level kann? Nun hat Toledo aber auch gegen einige gute Receiver gespielt, auch gegen bessere Teams gespielt. Also es gibt schon Tape, allerdings natürlich nicht so viel, wie wenn du jetzt ein Cornerback von Georgia bist. Also etwas Fantasie braucht es weiterhin. Aber du siehst eigentlich schon ganz gut, was dieser Spieler mitbringt. Ne? Und wenn du seine Körpermaße siehst mit 6 Fuß, 195 Pfund und vor allem auch, wie er gebaut ist in den Hüften und so, dann sieht das Ganze schon sehr kompakt aus tatsächlich. Also ich finde, dass er da auf jeden Fall auch die Stabilität mitbringt, um sich nicht so leicht wegdrängen zu lassen. Obendrein hat er sehr gute Ballskills, die hat er auch bewiesen. Und dann ist plötzlich eben so ein Small Schooler auch ein Spieler, der für die erste Runde eine Relevanz hat. Er ist ein Spieler, der sicherlich im Bereich Spielerkennung, vorausschauendes Spiel einfach noch dazulernen muss. Da ist, denke ich, auch der Punkt, da fehlt die Competition oft bei Spielen, sodass er sich da rein auf die Athletik verlassen konnte. Und ja, das machst du dann natürlich auch. Du machst es dir ja auch selber leicht während der Spiele. Warum sollst du plötzlich damit beginnen zu raten, wo sich das Spiel hin entwickelt? Wenn du weißt, spielt da nicht keine Rolle. Wenn der Receiver jetzt nach rechts läuft, dann gehe ich mit und dann ist eh mein Ball. So. Und ja, da denke ich, ist so am Anfang die größte Hürde, weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade erfahrene Wide Receiver da ihn am Anfang eben vor Probleme stellen. Er hat aber eine krasse Athletik und Sauce Gardner kam von Cincinnati, hatte auch nicht den Wettbewerb gegen die besten Receiver, hatte aber ein paar Spiele und hat dann halt ganz klar bewiesen, klar, bereits im ersten Jahr, wie schnell er sich an das nächste Level gewöhnen kann. Ich würde Quinion Mitchell ein bisschen mehr Zeit geben. Also hätte ich Sauce Gardner auch, war cool, dass der in Jahr 1 direkt so krass gespielt hat. Mitchell bekommt aber, sollte auf jeden Fall diese Zeit zugesprochen bekommen. Ja, und kann sich dann vielleicht sogar zum besten Corner dieser Klasse nachher hin entwickeln. So.
Ja, Mitchell ist meine 2. Tatsächlich fast so ein bisschen eine 1b für mich, weil ich mich, ja, bei 1 und 2, die kann man fast austauschen, finde ich. Ganz starker Pre-Draft-Prozess, ganz klar, der hat gewisse Fragen beantwortet. Ich hatte in seinem letzten Jahr bei Toledo so ein bisschen das Gefühl, er spielt ein bisschen mit Receivern und mit Cornerbacks, dass er es so scheinen lässt, als wäre da ein Window, weil eigentlich keiner mehr auf ihn geworfen hat und er das dann so ein bisschen forcieren wollte. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen das her, was du jetzt gerade gesehen hast, wo er dann auch gerade bei so Outroutes mal ein bisschen was gelassen hat und die dann undercutten wollte, um auch einfach seine exzellente Athletik zu nutzen, um da nochmal einen Turnover zu forcieren. Er war halt so viel besser athletisch und technisch und auch was das Tape-Study und sein Football-IQ angeht, fand ich in der Mac, dass er sich das leisten konnte. Dann beim Senior Bowl ganz wichtig war, da hat gegen die Top-Senior gespielt, hat da auch einen super Eindruck hinterlassen. Ich finde ihn technisch gut, vor allem halt in Off ist er überragend, weil er einfach so lange gerade zum Receiver bleibt und dem eigentlich seine Hüfte erst ganz spät öffnet und dem eigentlich dadurch kaum Optionen gibt, Leverage gegen ihn zu gewinnen. Und das ist auch genau das, was Defenses in dieser Quarters-Defense wollen. Dazu kommen die Ballskills, er hat eine unglaubliche Ruhe auch am Catchpoint, wo es viele dann gibt, die panisch werden, wo die eigentlich in guter Position sind. Also bei Mitchell ist das überhaupt nicht so. Er weiß, wann er auf den Pass-Breakup gehen muss, wann er zur Interception hochgehen kann. Aggressiv, explosiv, Recovery Speed, Footwork, Augen. Da kommt schon viel zusammen. Von daher für mich ein klarer First Rounder. Ich finde ihn tatsächlich sehr pro-ready, muss ich sagen, weil er auch einfach all diese Fragen beantwortet hat. Klar ist es von Toledo und Step Up, aber einfach wie dominant er da war und ja, was er sich so leisten konnte, wie er im Prinzip ein paar Routes cheaten konnte, wenn man das so nennen will. Schon super Tape, hat sich vor allem auch nochmal jedes Jahr verbessert. Ich hatte so ein paar Athletikfragen nach der 2022er Saison, die hat er, glaube ich, eindeutig beantwortet. Und ja, bin großer Fan von Quinion Mitchell. Ja, wie du schon gesagt hast, er wird in den 20ern nicht mehr da sein, also irgendwann in den Top 15, Top 20 wird er gedraftet und das auch zu Recht.
Ja, ich denke auch, dass es diese Teams geben wird. Die Zeiten, die sind gewesen, ne? Dass du rein nach Schule, nach der Competition, aus welcher Conference, also es gab sicherlich früher auch GMs, so richtige, ja, alte Eingesessene, die gesagt haben, in Runde 1 hole ich nur Spieler aus der SEC und Big Ten, ne? Sonst sind die nix. Aber ich glaube, die Zeiten, die sind gewesen, da gebe ich dir recht. Und ich finde es auch eher so imponierend, dass er ja auch beim Senior Bowl tatsächlich schon die Frage beantwortet hat. Es gab ja die Angebote, er hätte ja zu einer größeren Schule gehen können. Und er hat es trotz Transfer Portal nicht gemacht. Wer weiß, wenn er das gemacht hätte, zu Alabama oder so hingegangen wäre, dann wäre jetzt vielleicht ein Top 5, Top 10 Spieler. Ne? Das fehlt ihm jetzt, aber er hat sich halt bewusst dazu entschieden, auch die Treue da zu halten für die Schule, die ihm, als er noch nicht so geschätzt wurde, weil er eben, ich glaube, bei ihm war es tatsächlich, dass der Wachstumsschub ein bisschen später kam als geplant und dadurch halt einfach nicht so hoch rekrutiert wurde, was nachvollziehbar ist. Und Toledo hat ihm das Stipendium gegeben und dafür war er dankbar und hat das gemacht. Vergleichbar mit, wen haben wir letztes Jahr, Zay Flowers, Boston College, auch so ein Wide Receiver, der hat gesagt, ey, Boston College hat mir die Chance gegeben, auf diesem Level zu spielen. Und dann bleibe ich auch da, auch wenn ich eigentlich woanders spielen kann, ziehe ich durch. Und das finde ich, ist eine Eigenschaft, auch wenn sie dir im Draft vielleicht ein paar Plätze kostet, ist eine Eigenschaft, die dir aber eher auf dem nächsten Level helfen wird, wenn du einfach auch diese Verbundenheit zeigst und diese Loyalität mitbringst. Das kommt sicherlich gut an bei den Teams.
Ja, genau. Meine 4 ist Terrion Arnold. Damit kommen wir zum ersten von vermutlich 2 Alabama-Cornern. Auch was Size angeht, ähnlich wie was wir bei Mitchell angesprochen haben, genau das, wonach man sucht bei einem Cornerback. Sein Testing hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich ihn auf Tape sehr, sehr athletisch sehe. Dann hat er in Anführungszeichen nur eine 4-5-0 aufgelegt. Die Jumps und so, Agilität war aber gut. Trotzdem hat er, was Movement Skills angeht, zumindest was man so sieht, ist er absolut top, wahrscheinlich top der Klasse, sehr, sehr fluide Bewegung, nicht so explosiv wie Nate Wiggins, aber hat eben ja diese Fluidität, diese Agilität noch ein bisschen mehr, ist so eher der traditionelle Match Alabama Corner, den man kennt, den man aus diesem Saban Scheme sieht, hat sich auch für mich nochmal verbessert und das war auch wirklich wichtig, weil er auch Anfang der 2023er Saison immer wieder Probleme mit seiner Eye-Discipline hatte, wo er dann auf gewisse Dinge ja gebissen hat, sage ich mal, was er nicht hätte machen sollen. Das hat er sehr, sehr reduziert, weil er hat dann wirklich auch zum Ende seiner Karriere seinen besten Football gespielt, konnte deswegen dann jetzt auch in den Draft gehen, um ja wahrscheinlich auch ein First-Rounder zu sein, wenn nicht ganz frühe zweite Runde. Ist, glaube ich, auch ein besonderer Mensch, also ohne jetzt bei Red Light, Green Light zu viel vorwegzunehmen, aber cool, Terrion Arnold ist mit Sicherheit oder ist einer, der auch Teams in Interviews gefangen hat. Für mich ein sehr, es gibt so nicht dieses Scheme, wo man sagt, okay, genau das ist er, weil er einfach verschiedene Dinge kann. Also er kann Press, er kann Press Bail, er kann auch eben in einer Quarters Defense spielen. Er ist halt überall gut, nirgendwo überragend, finde ich. Ich denke, er ist ein Starter, nicht unbedingt ein Difference-Maker. Deswegen habe ich ihn so in der frühen zweiten Runde, wie gesagt, ich rechne mit ihm in der ersten Runde irgendwann, dass er da noch gedraftet wird. Aber er hat so nicht diesen Difference-Maker-Faktor, den für mich die Top 3 in gewissen Schemes haben. Deswegen in Anführungszeichen nur die 4, aber ein guter Spieler.
Ach, Lorenz, wo wollen wir jetzt? Also das hat ja hier keinen Zweck. Wir sind uns heute ja gar nicht einig.
Ja, ich hab's auch schon. Also heute ist vielleicht die kontroverseste Position, die Corner.
Terrion Arnold ist der beste Cornerback dieser Klasse. So. Da zuckt er mit den Schultern, da schüttelt er den Kopf. Ich sag dir wieso. 25 Spiele, 6 Interceptions, Forced Fumble, 108 Tacklings, das sind erstmal die Zahlen. Dann kommt dazu, dass er, ja, also es gibt eine ganz gute Begründung dafür, warum er diese Entwicklungssprünge erst so spät gemacht hat, er ist ein Spieler, der erstmal verschiedene Sportarten ausprobiert hat, sich auch noch gar nicht so richtig zu Football committed hatte. Also wollte da tatsächlich probieren, was so seine Rolle auch sein kann. Dann war es Football, dann hat er Offense gespielt, Defense, natürlich auch Special Teams. Also ist überall eingesetzt worden, in verschiedenen Rollen hat er so ganz viel probiert. Und im Endeffekt ist er erst bei der Crimson Tide so richtig zum Cornerback ausgebildet worden. Wo man dann gesagt, gut, das ist deine Position, die spielst du hier. Nick Saban wird es ihm gesagt haben, ich sehe das bei dir und wenn du groß werden willst, mach das. Da passt dein Skillset am besten zu. Und ich finde, dass er sehr athletisch ist. Natürlich kann man darüber streiten, wenn man sieht, dass er ein 4-5 Flat im 40-Yard-Dash gelaufen ist. Wenn man dann aber eben auf so Bereiche wie Broad Jump oder Three Cone und so geht, ne, wo es eben auch wichtig ist und ne, ich meine, vorwärts läuft er ja eh nur, wenn er mal eine Interception fängt. Dann geht es natürlich auch viel um die Beweglichkeit, um den Antritt, um wie beschleunige ich aus der Rückwärtsbewegung wieder vorwärts, also wie schnell schaffe ich da so diese Transition. Und da hat er ja tatsächlich sehr gut getestet, also da gibt es ja überhaupt nichts an ihm auszusetzen. Und ich finde, dass er gute Körpermaße hat für die Position mit 5'11", ja, das sind eigentlich 6 Fuß, 189 Pfund. Du hast einen Spieler, der mit sehr tiefem Schwerpunkt spielt, der eben auch Tacklings setzen kann, der sich auch von Blockern lösen kann. Ja, der sich sehr flüssig und sehr gut bewegen kann halt. Und ich denke, gerade diese Art und Weise, wie er eben auch aus der Bewegung heraus in die andere Richtung beschleunigen kann, also dieser sogenannte Transition Speed, das wird so seine Rolle sein. Ne? Also ich kann ihn mir sehr gut in reiner Manndeckung vorstellen, wo er da an seinen Gegenspielern klebt und dann eben auf Schritt und Tritt folgt und dann eben, ja, wenn dann praktisch der Route Break kommt, dass er dann ganz kurz natürlich, ja, nicht weiß, wo es hingeht. Das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, Spielverständnis. Die Erfahrung fehlt eindeutig noch für Cornerback. Da fehlt ihm einfach auch die Highschool-Zeit, dass er da definiert schon gespielt hat. Aber dass er dann sich eben sehr schnell dahin bewegt und für mich deshalb eben der beste Corner dieser Klasse, der sich in einigen Bereichen sogar noch weiterentwickeln kann.
Ja, ist für mich auch nicht ewig weit weg von dem Top-Tier. Aber ja, dadurch, dass da halt noch andere Spieler gibt, wo ich... Also ich finde gerade halt die Diskussion zwischen ihm und ich kann ja direkt zu meiner 3, zu Kool-Aid McKinstry kommen.
Genau.
Sehr, sehr, sehr spannend, weil warum habe ich jetzt Kool-Aid knapp vor ihm? McKinstry ist ein sehr, sehr ähnliche Maße eigentlich, ein bisschen schwerer, nicht ganz so groß, aber ein bisschen mehr Armlänge, muss am Fuß operiert werden, das muss man bei ihm direkt dazu sagen, soll aber wohl zum Training Camp wieder fit sein. Ist nicht der Athlet, was die Movement Skills angeht, wie Terrion Arnold, ist auch ein bisschen schlechter gelaufen, hat ein bisschen schlechter getestet, ist aber auch ein anderer Spielertyp. Also er ist ein physischer Press-Corner, der das auch mehr gemacht hat bei Alabama. Mit Sicherheit musst du in dieser Defense auch ab und zu mal diese traditionelle Match-Coverage spielen, wo halt Arnold besser für geeignet war, aber auch Nick Saban hat ihn dann immer öfter in Press geschickt, weil er das halt am besten kann, konstant stark da, hat Lockdown-Ability, hat sich auch nochmal verbessert, weil im 2022er-Tape war, hat er hier und da mal so ein bisschen das, was ich halt bei Lasseter sehe, dass er da grabby wurde, dass ihm da diese fehlende Top-Athletik ein bisschen wehgetan hat. Ich finde, mittlerweile kompensiert er dafür sehr gut, mit halt sehr guten Augen, mit dieser gewissen Poise und Patience, die er jetzt mitbringt. Zeigt in Zone tatsächlich, auch wenn er es spielt, gerade in den tiefen Zonen, Ballhawking, das hat mir sehr gut gefallen, wo er dann auch unter eine Route läuft, wo er dann als Help-Spieler auch, wenn die Routen von der anderen Seite des Feldes kommen, da noch versucht, die zu undercutten. Ja, Ballskills lassen dann manchmal so ein bisschen noch was zu wünschen übrig, wo er dann das Play nicht ganz machen kann. Obwohl er so physisch ist, finde ich, muss er im Run-Support halt noch ein bisschen zulegen. Also hat er mir nicht immer gefallen. Da wäre er wirklich jemand, der die Anlagen dafür hat, da top zu sein, da überragend zu sein, bringt halt nicht immer so ganz auf den Platz. Für mich ist er ein guter Starter als Press-Corner, der diese Shutdown-Ability hat in gewissen Matchups. Verletzungen könnten ihn ein paar Spots im Draft kosten, aber er hat eben ganz genau diese Projection, die man sucht als Press-Corner, als dieser physische Spieler. Deswegen habe ich ihn knapp über Terrion Arnold, der, wie du schon richtig gesagt hast, Terrion Arnold halt noch mehr Potenzial hat, das auf jeden Fall. Ja, die beiden finde ich sehr eng, immer eine sehr interessante Diskussion. Es wird viele Teams geben, die halt einen vor dem anderen sehen, weil es dann auch einfach aufs Scheme ankommt. Aber ich finde, wenn man diesen Press-Corner sucht, ist Kool-Aid tatsächlich der Beste im Draft.
Ich habe Kool-Aid tatsächlich etwas abgestraft für Dinge, die ich im Tape gesehen habe. Deswegen ist er in meiner 6 und gar nicht in meinen Top 5. Denn du siehst im Tape regelmäßig, wie er, wenn ihm klar wurde, dass das Play auf der anderen Seite des Feldes stattfindet, dann hat er aufgehört, Football zu spielen. Und jetzt kann man sagen, in der NFL wird er in der Regel auf Quarterbacks treffen, die das komplette Feld scannen. Also das würde er einfach lassen, weil er nie in die Situation kommen wird, dass ein Quarterback sich praktisch nur einer Spielhälfte hinwendet und der Rest ist dann Wumpe. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn er trotzdem mal das Gefühl hat, könnte ihm das wieder passieren. Das ist das Erste. Ein Quarterback wird das nutzen. Der wird das wissen. Der wird ihm vielleicht eine Falle stellen. Und das Zweite ist, wenn er das so mitbringt, gibt es vielleicht Phasen im Spiel, wo er nicht die Konzentration dann hat, ne? Weil wenn er das bei Alabama halt immer wieder phasenweise gemacht hat, spricht das ja vielleicht auch dafür, dass er halt die Konzentration nicht über das ganze Spiel hält. Und das könnte natürlich auch zum Problem werden, denn in der NFL möchtest du keinen Cornerback haben, der einfach so zwei, drei Hirnfürze hinlegt, ne? So, wo du denkst so, ey, Junge, wo bist du gerade? Denn Defensive Backs, wenn man sich mal so die Snap-Counts anguckt, wenn die Starter sind, dann sollen die auch 100% spielen, ne? Und er wird wahrscheinlich auch noch in den Special Teams zusätzlich mit dabei sein, weil er auch, ich glaube, hat er nicht auch Punt Returner gespielt für Alabama sogar? Deswegen könnte ich ihm noch auf jeden Fall eine Rolle zutrauen. Und dann ist das schon eine Menge, was man von ihm am Anfang vielleicht erwartet. Und da, ja, das war so mein Manko, was ich gesehen habe. Kann aber auch überhaupt für Teams keine Rolle spielen, weil, wie gesagt, die werden sich sagen, naja gut, es gibt auf dem nächsten Level, gibt es keine QBs, die das Feld teilen. Wir haben darüber sogar schon gesprochen mit ihm, weil wir das auch gesehen haben. Und wir haben da überhaupt keine Bedenken mehr. Dann ist ja alles safe, aber das war bei mir so ein Punkt, wo ich dachte so, meh, das mag ich nicht. Gut. Mach ich mit meiner 3 weiter?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
An meiner 3 habe ich, an meiner 2 hatte ich ja Nate Wiggins, an 1 Terrion Arnold, also ist jetzt der letzte in meiner Top 5 schon, dann bin ich schon durch. Da habe ich von Iowa Cooper Dejean, ich muss die Pronunciation mit Jan Stecker noch durchgehen vorm Draft, das machen wir nächste Woche noch. deswegen habe ich das jetzt noch nicht genau im Kopf. Den ich unter den Cornerbacks führe. Lass uns das kurz einmal vorab klären. Hast du ihn bei den Safeties gerankt oder bei den Cornerbacks?
Nee, ist für mich ein ganz klarer Corner, ist meine 1. Ja. Er kann mit Sicherheit auch Safety spielen, aber Cornerback ist die wichtigere Position. Ja. Und er ist einfach richtig gut als Corner. Und warum soll ich ihn dann auf Safety packen? Auch wenn er das, wie gesagt, mit Sicherheit könnte, für mich ein Corner.
Ja, ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, er ist an meiner 3, weil ich habe das letzte Mal schon mal gesagt, ich habe diese Rankings halt nach dem Combine gemacht, aber vor seinem Pro Day. Er war jetzt wieder fit und vor allem, wenn man bedenkt, dass er frisch von seiner Verletzung kommt und dann so getestet hat, ist das wirklich krass. Das sind, um das mal in Relation zu setzen, wir sind hier bei einem Spieler, bei dem man damals, und das muss man einfach mal kurz, wenn man sich nachher die Karriere verfolgt hat. Als Jalen Ramsey in den Draft gegangen ist, gab es auch die Diskussion, ob er nicht besser Safety spielen sollte. Und ich sag mal so, wenn man die Zahlen miteinander vergleicht, gut, frisch von der Verletzung kommt, finde ich das okay, wenn man beim Broad Jump vielleicht noch etwas steifer ist, ne, weil man sich in den letzten Monaten einfach etwas, oder in den letzten Wochen vor allem, etwas weniger bewegen konnte, ne, und da vielleicht auch etwas eingerostet ist, ne. Aber ansonsten sind das die Nummern von Jalen Ramsey. So, und ja, auch das Spiel, wenn du so willst. Also, ist schon ein besonderer Cornerback. Ich habe mit so guten Testergebnissen tatsächlich nicht gerechnet. Deswegen meine 3. Kann aber das total verstehen, dass du ihn an 1 hast. Spieler, um das einmal zusammenzufassen, haben wir hier mit 1,84, 92 Kilo. South Dakota geboren, hat dann in Iowa gespielt, also so ein bisschen so in den Fly Over States, also da, wo normalerweise nicht so viel passiert. Interessant ist vielleicht, um so seine Athletik zu nennen, er hat in der Highschool auch Basketball gespielt und der ist in Iowa ist er auf Platz 2 im Scoring, im Basketball, hinter TJ Hockenson. Der ja auch nicht unbedingt Basketballspieler gewesen ist. So, das fand ich irgendwie ganz witzig, als ich das gelesen habe. Und tatsächlich hat Dejan sich dazu entschieden, in Iowa Defensive Back zu spielen, obwohl die South Dakota State, was ja jetzt auch keine schlechte Schule ist, ihn sogar als Quarterback haben wollte. Also sehr interessanter Weg auf jeden Fall. Und ja, diese Mentalität dieses Leistungssportlers, der halt immer der Beste ist und so und der Beste sein will, die siehst du auch in seinem Tape. Das finde ich halt so bemerkenswert. Ne? Er hat das richtige Mindset dafür, immer dominieren zu wollen, immer der Beste zu sein. Und ja, gibt den Ton an. Das ist halt so. Er gibt sowohl an der Line of Scrimmage als auch dann hinten in der tiefen Passverteidigung ist er derjenige, der fällt auf. Nicht nur, weil er als so guter Defensive Back weiß ist. Das ist ja auch so eine Diskussion in der National Football League gerade, dass wann hat es den letzten weißen Cornerback gegeben, der in der NFL gut war. Das wäre natürlich eine Neuheit. Lass die Diskussion mal da, wo sie Leute führen wollen, die vielleicht in Jahrgängen sind, wo das eine Rolle spielt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Deswegen habt ihr es einfach hier nur mal kurz gehört. Wenn euch das beim Draft begegnet, ihr vielleicht beim US-Sender guckt oder so, dann wisst ihr jetzt, was das überhaupt soll. Ja, du kriegst einen starken Run-Supporter, der krachende Tacklings austeilt, der sich von Blockern löst. Du hast einen DB in die Richtung, wollte kein Quarterback in der Big Ten werfen. Die haben ihn zuletzt echt komplett gemieden, was letztendlich auch seinem Draftstock zwischenzeitlich sogar ein bisschen wehgetan hat. Ich glaube, dass er auch Safety, Nickel, im Prinzip kann er jede Rolle spielen, was auch nochmal ein Plus ist, wenn man bedenkt, dass Defenses einfach auch mal vielseitig auf Playmaker reagieren wollen, dass auch Wide Receiver heute nicht mehr auf ihrer Linie spielen, sondern eben auch mal in die Slot wechseln, mal rechts, mal links und so sind. Er ist halt ein Spieler, der ähnlich wie auch Jalen Ramsey einfach immer mitgehen kann mit dem besten Spieler. Und das ist, denke ich, auch seine Rolle zukünftig. Ne? Du kannst ihn auch diese mittlerweile ja schon fast klassisch geworden Cover 3 spielen lassen, die ja schon wieder, ja, die fällt ja schon wieder so ein bisschen ab. Deswegen so diese Vergleiche, auch wenn ich jetzt keine Pro-Comparison zu Jalen Ramsey aufziehen will, weil der ist Top 3 gedraftet worden damals, glaube ich, und er hatte eine sagenhafte Karriere die ersten Jahre, vor allem, ich meine, jetzt wird er halt auch nicht jünger, ne? So fair sollte man sein. Aber ist schon bemerkenswert, wenn man die athletischen Werte jetzt sieht nach seiner Verletzung, was der eventuell für das nächste Level mitbringen kann. Und ja, ich gehe mit, wenn ich jetzt nochmal nach dem Pro Day das Ranking machen würde, wer weiß, ob er nicht auch meine 1 wäre.
Ja, also Cooper DeJean, dank Bruce Feldmans Freaks-List hat mich das Testing tatsächlich nicht überrascht, weil er da zumindest einmal drin war, vielleicht auch zweimal. Ist ein überragender Athlet, wenn man Manko sucht, gegebenenfalls so ein bisschen die Hüften. Die sind jetzt nicht absolut so fluide wie beispielsweise bei einem Terrion Arnold. Da ist auch das, wo er dann höchstens mal geschlagen wird von so einem Receiver, der diese Craftiness mitbringt bei einer Dig Route vielleicht. Wenn Cooper DeJean Inside Leverage hat, dann kann er die manchmal verlieren. Das war aber wirklich so das Einzige. Also es spielt halt sehr viel Zone in Iowa, das ist ganz klar, es ist eine Zone-Defense. Da hat er echt überragende Augen. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Cornerback gesehen habe, auch mit dieser Athletik und mit diesem Footwork, mit diesen Coverage Skills, der so gute Augen hat. In Zone, dann auch immer wieder halt ein Ballhawk gewesen, jetzt auch mit Ballskills, also keiner, wo man sagt, da lassen die Ballskills ein bisschen zu wünschen übrig, war auch Returner, auch das sieht man, wenn er dann den Ball in seinen Händen hat nach einer Interception, dass er da einfach ein Athlet ist und einfach ein Football-Player ist, und das, finde ich, ist schon immer so das größte Plus, was man einem Spieler eigentlich geben kann, so wie du es ja auch gesagt hast. Für mich hat er sogar in Man Potenzial. Er macht's halt nicht oft, aber er zeigt auch diese Physis an der Line of Scrimmage, um zu pressen. Dann ist es bei Iowa meistens ein Press-Bail. Aber ich würde ihn tatsächlich auch mal in Man, kann man ihn, glaube ich, auch ausprobieren, auch wenn es halt ein bisschen eher eine Projection ist, weil er es nicht so oft gemacht hat. Du hast schon gesagt, seine Play Recognition im Run-Support ist exzellent. genauso wie eigentlich in der Zone ist er gefühlt im Spiel immer so eine halbe Sekunde voraus, macht deswegen tatsächlich auch Tackles for Loss, vielleicht kommt da auch so ein bisschen die Safety-Diskussion her, aber er ist einfach physisch und mental, glaube ich, ein überragender und ein Ausnahmeathlet, kann man auch wirklich sagen. Für mich genau das, was die moderne NFL sucht, auch mit Playmakern, wo es immer wieder schwieriger wird, eine Offense wirklich zu stoppen, diese Bend-but-don't-break-Defense. Man möchte viel öfter jetzt auch mal vielleicht einen Turnover kreieren und forcieren können. Und das, ja, das kann er. Ist halt kein optimaler. Normalerweise die Spieler, die man dann ganz hoch in der ersten Runde gerankt hat, waren bei mir halt immer die Press-Man-Shutdown-Typen. Da hat er schon Potenzial hin, aber das wäre jetzt nicht unbedingt das, wo ich ihn unbedingt Vollzeit in der NFL hinpacken würde. Für mich mein Cornerback Nummer 1 und ja, jemand, der, glaube ich, das Potenzial hat, zu einem Pro Bowl Corner oder auch recht schnell einer zu sein.
Hast du noch einen Spieler, den wir jetzt in dem Ranking nicht hatten, über den du gerne sprechen möchtest?
Nee, bei mir, ach so, ein Sleeper.
Zum Beispiel, ja.
Ja, ich habe als Sleeper noch Micah Abraham von Marshall. Das ist tatsächlich, glaube ich, echt ein Sleeper. Ich habe mal bei Dane Brugler geguckt, da ist er irgendwie an 30. Stelle, was die Corner angeht. Für mich jemand, der technisch stark ist, mit 4-4-3 Speed, natürlich ein bisschen anders heißt. Er hat aber die NFL-Bloodlines, sein Vater hat in der NFL gespielt und ist jetzt auch Coach, glaube ich, in der UFL. Ein bisschen anders heißt, wie ich gesagt habe, vielleicht ein Nickel, aber jemand, den ich tatsächlich mit einer Draftbahn Grade habe, also mal sehen, ob es Teams ähnlich sehen, aber ich glaube, er ist wirklich ein gutes Talent aus einer echt starken Marshall Secondary. Ich weiß, das haben viele wahrscheinlich nicht so arg verfolgt, aber ein gutes Football-Programm da. Ich hatte ja vor ein paar Wochen den Tackle auch von Marshall, also sie haben schon einige Dudes da, einige Spieler. Und Micah Abraham ist der nächste, sehr gut gecoacht. Bin wirklich mal gespannt auf seine Karriere, weil ja, ich glaube, dass er echt arg unterm Radar gerade fliegt.
Lorenz hat auf jeden Fall viel Marshall-Tape geguckt.
Ja, tatsächlich.
Ja, das merkt man dann auch, das ist klar. Wen ich tatsächlich noch nennen möchte, ist meine 7, das ist Kalen Carson von Wake Forest. Ein Spieler, der gerade seltener genannt wird, kommt aus Waldorf, Maryland. Fashanu kommt da auch her, aus dem Ort. Caleb Williams hat auch gleich nebendran gewohnt. Also tatsächlich ist das da wohl eine Ecke, die in diesem Jahr sehr viel für den Draft bereitstellt. Interessanterweise hat Kalen Carson aber nicht mit Fashanu und Williams zusammen dann an der Highschool gespielt. Die beiden haben ja für die Gonzaga High School, also von der University, gespielt. Da hat Carson nicht gespielt. Sonst wäre vielleicht auch anders rekrutiert worden. Hat aber später eben für Wake Forest gespielt und dort in 36 Spielen 3 Interceptions gemacht, 2 Fumbles forciert, 26 Pässe abgewehrt, 120 Total Tackles gemacht. Er ist gut gebaut, hat lange Arme, was seinen Körper halt einzusetzen in sowohl in der Passverteidigung als auch im Run-Support und bewegt sich sehr spritzig, sodass er eben oft dazu kommt, dass er sich nicht nur dem Wide Receiver widmen muss, sondern dass er sich wirklich auch zwischen Receiver und Ball schieben kann, dass er halt diesen berühmten Schritt schneller ist, um das Play zu machen. Und ich denke, er ist ein Spieler, wenn du halt seine ganzen technischen Defizite, die halt noch da sind, gerade in der Beinarbeit ausklammerst und sagst, wenn er dort besser wird, dann ist er ein Spieler, der halt wesentlich höher gedraftet werden sollte. Das heißt, im Prinzip haben wir einen Spieler, der noch nicht alles aus seinen Möglichkeiten rausholt und dadurch halt eine Menge Upside für das nächste Level mitbringt. So dieser typische Cornerback, der erstmal irgendwo in den mittleren Runden gedraftet wird, über den Jahr 1, abgesehen von der kleinen Rolle, die der bekommt und ein paar Snaps, die er sieht, gar nicht viel geredet wird und den wir dann plötzlich in Jahr 2, Jahr 3 so auf dem Radar haben und sehen, oh, na okay, den haben die ja damals gedraftet, habe ich ja ganz vergessen. Der brauchte ja noch ein bisschen Zeit. jetzt ist er da, ne? Also das haben wir ganz oft, dass wir dann über Draft-Needs reden und sagen, die brauchen noch einen Cornerback. Dabei haben die im Jahr vorher einen in der dritten Runde geholt, der genau das eben in Jahr zwei dann werden soll. Und das ist so ein Spieler, den ich da sehe, der langfristig einem Team vor allem weiterhelfen kann.
Ja, kommen wir zu Safeties?
Unbedingt, unbedingt. Auch noch zu den Safeties. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, wenn du nochmal wieder die Top 5 aufmachst.
Gut, ja, ganz, ganz kurz vielleicht vorab bei Safeties, was mir wirklich aufgefallen ist, auch dieses Jahr bei der Tape Study, ist, dass mir das Mentale immer wichtiger wird auf der Position. Das Athletik, weil man nicht mehr so nach diesem Earl Thomas Single High, der natürlich auch mental überragend war, sucht, weil es immer mehr diese Middlefield Open, also mit zwei tiefen Safeties, diese Defenses gibt. Und da ist diese absolute High-End-Athletik einfach nicht mehr. Also da kann man auch einen Jalen Petrie und so aufstellen, und da kommt es wirklich eher so auf das Playmaking, auf die Instinkte, auf die, ja, mentalen Dinge an. Das ist mir dieses Jahr sehr viel aufgefallen, auch als ich die Spieler angeschaut und gegradet habe. Aber kommen wir zu meiner 5, da habe ich tatsächlich schon, kann man sagen, Tyler Nubin von Minnesota, den ich ganz oft sehr, sehr hoch sehe. Hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also, er hat gute Size, auf jeden Fall. Ist dadurch, finde ich, aber auch fast schon ein bisschen stiff. Also, ihm fehlt so ein bisschen die Explosivität. Und auch sein Speed ist unterdurchschnittlich. Das hat auch, glaube ich, das Testing ein bisschen gezeigt. Das sieht man auch in seiner Range. Er verteidigt dadurch sehr, sehr stark seine. Also, er wird tief nicht geschlagen. Und das macht er auch gut. Er verteidigt halt seine Tiefe sehr, sehr konservativ, sage ich mal. Und lässt dadurch aber auch underneath immer wieder was zu. Was bei ihm wirklich überragend ist und warum er, glaube ich, auch noch höher in vielen anderen Rankings ist als jetzt bei meinem, sind seine Ballskills. Also da, wenn er in Position ist, einen Ball zu intercepten, dann wird er das auch tun. Unglaubliche Explosivität, was das Springen angeht, aber auch einfach dann, ja, ist dann wie ein Receiver am Catchpoint, das kann man wirklich sagen. Und das ist auch, finde ich, so ein bisschen das, wo man vielleicht die paar schlechten Plays, wo er einfach limitiert ist, mit hinnehmen muss, aber dann sagt, okay, Tyler Nubin fängt vielleicht auch die ein oder andere Interception im Jahr, wenn er mal die Chance dazu bekommt. Und das ist was ein Spieler halt nochmal extrem aufwertet. Potenzieller Cover-4-Starter, der nicht tief geschlagen wird und wie gesagt, wenn er die Chance hat, dann auch ein Playmaker sein kann mit überragenden Ballskills. Ich habe ihn tatsächlich jetzt nur in der vierten Runde. Bei mir war es, was die Safety so ein bisschen angeht, die Top 3, da sehe ich alle überall plus Starter. Und dann ist so ein bisschen Gap zu den nächsten Spielern auf der Position. Aber ja, so viel zu Tyler Nubin.
Ja, für mich tatsächlich die 1, so wie du schon sagst, viele haben ihn da vorne, ne? Und für mich die 1, weil da ist vielleicht auch meine Bears-Brille da, ne? Das beste Safety-Duo, was die Bears in den letzten Jahren hatten, bestand damals aus Safety Eddie Jackson und Adrian Amos. Die haben diese Fangio, die haben diese eigentliche Cover 2 gespielt, aber Amos hat eindeutig kürzer gespielt, war der Spieler, der halt einfach sicher und stabil alles abgeräumt hat, was irgendwie in seine Richtung kam. Und Jackson hatte unglaublich viele Freiheiten. Der hat danach nie wieder so gut gespielt, das muss man ganz klar sagen. Er hat danach nie wieder so gut gespielt wie zu der Zeit mit Fangio, wo du das Gefühl hattest, er darf im Prinzip schauen, wo der Ball hingeht und losziehen. Und Nubin ist für mich genau dieser Spieler, der, wenn du ihm diese Freiheiten gibst, dass er zum Play ziehen kann, dass er halt auch mal hinten freilassen darf, was du eben im richtigen Zusammenspiel mit dem anderen Safety und auch dem Cornerback, ich glaube, wir hatten auf der einen Seite Prince Amukamara damals, auf der anderen Seite Kyle Fuller, das hat halt funktioniert und so konnte er halt einfach mal hinten aus dem Backfield einen 20-Yard-Spurt Richtung Line of Scrimmage ziehen und den Ball pflücken, den der Quarterback da quer rüberspielen wollte, weil er halt einfach gesehen hat, da geht der Ball jetzt hin. Ne? Dieses feine Näschen halt dafür zu haben. Und Nubin ist dieser Spieler, der dann eben diese Plays verwerten kann. Und ich glaube, das ist einer der Safeties, der ja sicher, der auch mal ein Play liegen lassen wird, was du in Kauf nimmst, aber der halt im richtigen Schema dann dir nicht wehtut und dafür wiederum halt echt Big Plays macht. Und das ist ein Thema, was letztendlich auch auf meine 5 zutrifft. Obwohl er athletisch gar nicht so getestet hat von Miami, Cameron Kitchens, halt auch ein echter Ballhawk. Halt ein Spieler, der hat in den letzten zwei Jahren 11 Picks gemacht. Also Playmaker beschreibt ihn da einfach ganz gut. Ne? Es gibt schnellere Spieler auf der Position und es fehlt auch noch die Kontinuität. Hier finde ich, ist Nubin einfach ein viel, viel höheres Level nochmal, auch was die Athletik betrifft natürlich, die er dafür mitbringt. Kitchens lässt halt Tacklings liegen. Meine Güte, mein Stottern ist auch heute wieder eine Katastrophe. So, mal eben kurz Luft geholt und neu aufgebaut und jetzt können wir nämlich vernünftig weiterreden. So, also, natürlich lässt er mal Tacklings liegen und ich finde, dass er seine eigene Geschwindigkeit auch mal überschätzt, ne? Also er glaubt halt, ja, den krieg ich noch, aber den krieg er halt nicht mehr. Und das ist halt der Unterschied zu Nubin, der halt dahin kommt, wenn er dahin will. Also der versteht, welche Linie er laufen muss, um dann an den Ball zu kommen. Und ich denke aber, dass auch Kitchens eben in dieser Free-Safety-Rolle, wo du sagst, ja, du bist nicht Single-High, das war Jackson ja auch nie, weil du hast halt noch einen zweiten Safety neben mir, aber du bist schon der Tiefere von den beiden. Du bist schon das, was man früher auch immer klassischerweise als Free-Safety, als sehr frei spielender Safety gehabt hat, während der Strong-Safety dann eben dir vorne den Kram weggeräumt hat. Ne? So, wenn er diese Rolle kriegt, hat er eine Chance.
Ja, war für mich ein bisschen schwierig bei Kitchens, weil er halt athletisch limitiert ist und dann ist es für mich schon so eine Sache, eigentlich gradet er als Backup, aber ich sehe eine fehlende Physis im und schlechtes Tackling und dann fand ich es für ihn schwierig, ihn dann zumindest irgendwo auf eine Special Teams Unit draufzupacken. Also tatsächlich, wenn ich für ein Team arbeiten würde, fand ich ihn athletisch doch zu schwach, um dann zu sagen, okay, den können wir als Backup holen. Also jemand, bei dem ich wirklich recht tief bin. Man hört aber Gutes von Miami über seinen Charakter, auch dass er so ein bisschen der Pro und der Leader dieser Secondary war. Von daher werde ich das vielleicht wieder auf. Wie gesagt, ja, die Ballskills hat er, hat ja auch über die letzten Jahre immer wieder gute Interception-Zahlen hingelegt. Ich bin tatsächlich ja recht tief bei Cameron Kitchens. Ich finde, manchmal gambelt er auch nur, um zu gamblen. Und wie du schon sagst, dann fehlt ihm einfach die Athletik, das wieder gut zu machen. Lässt dann Big Plays zu. Da ist mir tatsächlich ein Tyler Nubin lieber, der wirklich die nicht zulässt und dadurch dann vielleicht lieber mal was underneath zulässt. Hat mir ein bisschen schwer getan mit Kitchens.
Ja, ich komme dann zu meiner 4. Und das ist von der USC Kalen Bullock. Ein Spieler, wenn du ihn siehst, denkst du erstmal so, den hätten die auch als Corner spielen lassen können. Der halt wesentlich athletischer als Kitchens und auch als Nubin ist. Aber er hat im Prinzip, also ich habe nicht gesehen, dass er mal Corner gespielt hat. Ich glaube, er hat alle 38 College-Einsätze auf Safety gespielt, hintere Reihe. In diesen Spielen hat er 9 Interceptions gefangen. 2 Touchdowns gemacht und was er mitbringt, ja, wenn du ihn halt siehst, sieht er schon aufgrund der langen Arme, aufgrund dieser sehr abrupten Quickness, dieser sehr schnellen Geschwindigkeitsaufnahme und Sprungkraft, wirkt er halt eher wie jemand, den du halt weiter nach außen stellst. Der aber dann wahrscheinlich, wenn USC das so gemacht hat, auch weiterhin seine Zukunft eher als Safety sehen wird. Beziehungsweise, und da komme ich gleich noch zu, dass es eventuell auch noch eine andere spezielle Rolle für ihn geben kann, denn er kann tatsächlich sehr enge Manndeckung spielen und bringt dafür alles mit und das ist so dieser Spieler, dieser hybride Safety-Nickel, der dir auch mal einen sehr starken Slot-Receiver wie St. Brown, wie Cooper Kupp nehmen kann, der eben, ja, wenn die Offense reagiert, wenn sie was anderes macht, dass du den Spieler bereits auf dem Feld hast, den du dann runterziehen kannst. Das ist Bullock. Das bringt er mit und kann dann außerdem neben seiner Stärken in Manndeckung auch noch denke ich, mit hoher Reichweite spielen, wenn er noch ein bisschen mehr, ja, den nötigen Schmalz dafür hat. Also wenn er einfach noch ein bisschen mehr versteht, was der Gegner da eigentlich gerade vorhat, man ihm, denke ich, auch diese Möglichkeiten lässt. Aber ich denke, dass du ihm das vermitteln kannst. Ne? Wir reden hier von der Position des Safeties. Er spielt eben nicht zu weit außen, muss nicht all diese Dinge berücksichtigen. Ich denke, wenn du ihm ein bisschen mehr Möglichkeiten da lässt, dann kann er auch weiterhin als Playmaker in der NFL auftreten.
Ja, Kalen Bullock, für mich so, also er hat es in meinen Top 5 nicht geschafft, für mich so das absolute Projekt dieser Safety-Klasse, ist tatsächlich bei manchen Teams als Corner auf dem Board, könnte mir das auch gut vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du ihn so oder so eher für mich noch eine ziemlich, vor allem was halt das Mentale und auch was so den Einsatz angeht, da macht er schon noch viele Fehler, wie du sagst, auch was den Run-Support angeht. Deswegen die Nickel-Rolle fände ich interessant, aber da muss er sich wirklich steigern, was den Run-Support angeht, weil das ein Riesenproblem macht, auch immer wieder als Safety falsche Reads und dann, wie du schon sagst, er hat halt diese Top-Athletik und warum stellt man ihn dann nicht auf Corner? Die Länge bringt er mit, finde ich tatsächlich auch eine interessante Überlegung, vor allem, wenn man halt einen richtig guten Assistant-DB-Coach hat, der halt die Zeit hat, sich mit den Spielern hinzusetzen, die 1:1 zu entwickeln, dann finde ich ihn schon, ja, ein sehr interessantes Projekt. Dazu muss natürlich vorab gesagt sein, dass man sich mal mit ihm hingesetzt hat, dass er sich das auch vorstellen kann, dass er dann dazu open und committed ist. Aber grundsätzlich, was er athletisch mitbringt, wie du schon sagst, für mich, ja, das der Top Developmental Spieler vielleicht von allen DBs, weil er einfach ein super Athlet ist und ja, das jetzt irgendwie dann auf den Platz bringen muss und sollte.
Ja, du kannst, ich wollte das gerade nur eben rüberführen, genau.
Mach weiter. Meine vier ist Dadrion Taylor Demerson, wie auch immer, von der Texas Tech. Ist ein schlank gebauter Safety, das muss man schon sagen, ist allerdings, ja, ein sehr schneller Spieler und auch ein explosiver Spieler. Er ist wirklich jemand, den ich in diesen tiefen Zonen sehe. Da sind viele in dieser Draft-Class, die man vielleicht eher so underneath sieht. Er ist sehr schnell, er hat diese Range hinten am Backend, er hat auch den Make-Up-Speed, ist allerdings nicht sehr physisch, also dieses schlank gebaute. Das zeigt sich auch dahingehend wieder, auch im Run-Support. Echt schwach, hat Probleme im Block-Shedding, ein schlechter Tackler. So ein bisschen wie das bei Kalen Bullock auch der Fall ist. Bei Taylor Demerson sieht man aber ein gutes Paddle und auch ein gutes Close daraus. Könnte noch aggressiver auf Slants und Crossers und sowas, was dann so vor ihm kommt, breaken. Er ist halt mental noch inkonstant, flasht aber diese Ballskills. Also hat auch einige Interceptions gehabt in seiner Karriere. Hab's mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber habe auch ein paar gesehen auf Tape. Dass, wenn er das noch ein bisschen konstanter machen kann, wenn er da einfach sich selbst noch ein bisschen mehr vertraut, sehe ich das auch. Muss auf jeden Fall am Run-Support arbeiten, hat Potenzial, Single-High zu spielen, ist aber ein Projekt, muss physischer werden und dann, ja, einfach auch noch ein bisschen konstanter, was das Mentale angeht. Auch ein bisschen Projekt, ich sehe ihn aber schon ein bisschen weiter in seiner Entwicklung als jetzt ein Kalen Bullock. Deswegen schafft es er hier so auf 4. Ich habe ihn tatsächlich auch noch ganz knapp in der frühen vierten Runde gegradet. Also wir sind auch nicht am zweiten Tag mit meinem vierten Safety.
Genau, grundsätzlich müssen wir, glaube ich, sagen, bei den Safeties, auch bevor du jetzt zu deiner 3 kommst, es ist eine Position, die möchtest du halt auch lieber spät draften. Also so ein bisschen so der Running Back der Defense, ne? Die werden in der Regel auch am Ende nicht gerne teuer bezahlt. Auch da versuchen Teams eher den Cornerbacks das Geld zu geben als den Safeties. Ist auch nachvollziehbar. Wir haben die Rollen bereits beschrieben. Wenn du halt einfach in der Lage bist, die Nummer 1 Receiver des Gegners aus dem Spiel zu nehmen, ist das mehr wert, als die Tiefe des Feldes gegen lange Bälle zu verteidigen. Ne? Da ist einfach die Prio eine andere oder hat sich eindeutig in diese Richtung verschoben, auch wenn es früher da sicherlich noch andere Vorlieben gab. Und das ist nun mal den Safeties so ein bisschen zum Opfer gefallen. Aber das ist nun mal so. Wer ist denn da eine 3?
Ja, da habe ich tatsächlich schon, und ich muss sagen, die Top 3 sind bei mir sehr eng zusammen. Da habe ich jetzt schon Jaden Hicks von der Washington State. Ist ein großer Safety mit.
Feier ich ja, ne? Muss ich echt sagen. Mach ich ja sehr gerne.
ist ein großer Safety. Wie gesagt, Size ist sehr, sehr gut. Spielt da viel in der Box, viel underneath, diese Hook-Zones. Kann aber auch die tiefe Hälfte oder eine Quarter spielen. Also er ist kein Single-High-Spieler, auf keinen Fall, kann das aber auch. Ist ein durchschnittlicher Athlet, was bei der Size okay ist. Manchmal covert er in Zone ein bisschen zu viel, mir zu viel Gras, wo ich denke, okay, such zumindest eine Route, wo du im Window sein kannst. Das lässt manchmal ein bisschen was zu wünschen übrig. Was das im Run-Support ist, er einmal, also physisch ist er grundsätzlich überragend. Sehr physisch gegen Blocks. Das wird sich auch Special Teams mit Sicherheit zeigen, aber zeigt sich auch im Run-Support. Im Tackling, im Open Field, teilweise überragende Plays, teilweise, wo er dann nur die Schulter reinwirft, wo ihn so ein bisschen die Technik verlässt. Da muss er einfach nochmal konstanter werden. Ich habe ihn in der zweiten Runde. Ich bin mir bei der Projection nicht so ganz sicher. Also man kann ihn natürlich als Box-Safety holen, wenn man das will. Das hat er viel gemacht. Denke aber trotzdem, dass er in so einer Cover-4, Cover-2-Defense sich sehen wird, kann sich im Ballhawking noch ein bisschen verbessern. Die Size ist halt einfach mega. Und Downfield ist halt noch so ein bisschen dieses Fragezeichen. Deswegen vielleicht nicht die 1, weil er es einfach so viel nicht in diesen Deep Zones gemacht hat, sondern halt viel underneath gearbeitet hat. Da weiß ich nicht, wie sehr das wirklich in der NFL genutzt wird. Mit Sicherheit gibt es das dann auch mal in der Cover 3, wo er genau das machen kann, dieser Hold Player zu sein. Da ist er schon sehr, sehr gut. Sehe halt so nicht die perfekte Transition in eine Rolle, wie ich das jetzt bei den Top 2 gesehen habe. Deswegen sind die knapp vorne, aber trotzdem guter Spieler, ein früher Starter. Jaden Hicks macht auf Tape auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Ja, für mich auch. Die Top 3 sind für mich Second Rounder. Danach kommt dann das Loch und da kann man auch drüber diskutieren, ob der jetzt die Spieler 4, 5 oder 6, 7, 8 hast oder so, ne? Da ist tatsächlich der Bruch. Also ich hätte tatsächlich auch nichts dagegen, aber wenn mir gesagt hat, wir machen mal den Safeties Top 3, das sind erstmal die wirklich relevant sind. So, ne? Und bei den anderen müssen wir halt mal schauen. Ne? Da ist Talent da, da gibt es aber einfach Baustellen. Nur hast du Nubin halt aber nicht in deinen Top 3, also müssen wir natürlich darüber hinaus die Top 5 ranken. Für mich ist Jaden Hicks auch ein sehr spannender Spieler. Hat vor allem eben die kurzen Bereiche verteidigt und ich finde, das ist auch, am Anfang wird das erstmal seine Rolle sein, weil das hat er gezeigt, das kann er, da kannst du ihn sofort zuverlässig einsetzen. Er hat die Physis dafür auch, lass ihn da spielen und gib ihm dann immer mehr Aufgaben. Also lass ihn daran wachsen, dass er erst dann tiefer verteidigt, wenn er in dem, was er bereits gezeigt hat, in der NFL auch zeigt, dass er das gut kann. Und dann kannst du ihn allmählich in eine tiefere Rolle reinwachsen lassen, um wiederum dem Free Safety mehr Möglichkeiten zu geben. Ne? Ich denke, das ist der Ort, wo er am besten spielen kann. Und wenn er am College bereits öfter hätte tiefer spielen dürfen, hätte er, glaube ich, das Zeug zu meiner 1. So ist es jetzt aber eben eine Prognose. Kann er das? Wie gut verhält er sich halt in Coverage? Die Körpermaße hat er dafür. Er hat, finde ich, auch die Länge, dass er Manndeckung auch spielen kann, auch die Physis, dass er das auch gegen Tight Ends machen kann. Das ist halt alles, was du eben von einem Strong Safety im Prinzip haben willst. Er ist jetzt nicht Cam Chancellor, also ne, da kommt jetzt auch nicht so ein Brocken um die Ecke, das dürfen wir nicht sagen, weil wir reden von einem Strong Safety, der eben auch tief spielen kann. Also der von seiner Vielseitigkeit her sehr viel mitbringt. Und das ist etwas, was die NFL, finde ich, zumindest in den letzten Jahren immer höher eingeschätzt hat bei den Safeties. Vielseitigkeit war das große Plus. Wenn du einen Safety bewertet hast und früh draften wolltest, dann musste der mehr als ein Ding können. Dann wolltest du, dass der zumindest die Prognose abgibt, verschiedene Rollen zu spielen. Das ist bei Jaden Hicks auf jeden Fall gegeben. Bei einem Spieler, wo ich das weniger sehe, was Vielseitigkeit angeht, wo ich aber auch eine klar definierte Rolle habe, das ist meine 3, das ist Cole Bishop von Utah. 1,83 groß, 93 Kilo, kam als 3-Sterne-Rekrut aus Georgia nach Utah hat dann aber gleich in Jahr 1 gespielt. Also top, ne? Sich direkt durchgesetzt in Utah, was jetzt auch eher für guten Defense Football steht, also das ist jetzt auch nicht mal eben nebenbei gemacht, dass man sich da sofort durchsetzt, hat in seinen ersten 7 Einsätzen im College 2 Sacks, 24 Total Tackles, davon 5 Tackles for Loss und 2 Pass Deflections gemacht. Da sieht man eigentlich auch schon, was in Zukunft seine Rolle sein kann, ne? Er ist der Spieler, der halt auch mal ins Backfield geht und ins Backfield der Offense geht und nicht unbedingt in das eigene Backfield, ne? Du wirst Blitzes von ihm sehen, Run-Stops. Natürlich kann er auch mal die tiefen Bereiche covern. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, den muss ich jetzt auswechseln, wenn ich mir sicher bin, dass der Gegner 20 Yards überbrücken will. Also so weit würde ich bei Bishop nie gehen. Dafür hat er dann eben auch die nötige Beweglichkeit und das nötige Tempo, hat athletisch auch gut getestet. Sehr gut eigentlich mit einer 9.88 im RAS, 4.45 im 40-Yard-Dash gelaufen, dass du dir da keine Sorgen machen musst. Aber ich denke, er ist einfach besser, wenn du sagst, spiel eng, spiel nah am Körper, sei sehr aggressiv, das ist sein Spiel, das mag er, das merkt man auch. Er ist einfach gerne da, wo es knallt und das muss man dem Safety da auch zugestehen. Vielleicht ist ein Spieler wie Cole Bishop ja auch deshalb Safety. Vielleicht ist im Cornerback zu langweilig. Weißt du, vielleicht will der auch lieber mehr Action im Zentrum haben und sagt sich deshalb, nee, lass mich mal lieber zentraler spielen. Da passiert mehr. Was habe ich davon, dass ich da außen stehe und dass der Quarterback gar nicht mehr zu mir wirft? Da habe ich ja nichts zu tun den ganzen Tag. Und da ist Cole Bishop auf jeden Fall ein Spieler, der könnte da in Zukunft Spaß machen.
Ja, auf jeden Fall. Er ist meine 2, deswegen passt perfekt. Wie du schon sagst, gutes Size. Athletisch muss man, glaube ich, nochmal herausheben. Für mich ist er eher ein Straight-Line-Athlet, als was jetzt die schnellen Richtungswechsel, diese Quickness angeht. Er macht eine Defense halt ganz, ganz viel. Also sei das eine Deep Half, sei das Man gegen Tight End, sei das in der Box. Teilweise rotiert er dann auch auf Single High. Er macht fast schon so viel, dass obwohl er ein sehr smarter sehr smarter Safety ist und auch einer, der ja die Kommunikation in dieser Secondary oft übernimmt. Das sieht man auf Tape, wo er immer wieder seinen Teammates zeigt, okay, wir sind jetzt in dem und dem Check, du musst jetzt hier und da hin. Macht fast schon zu viel, muss man manchmal sagen. Er ist smart, er hat schnelle Recognition Skills, manchmal ist er mir zu aggressiv. Wo er dann zu sehr auf das Big Play geht und dann vielleicht was zulässt, was er nicht zulassen sollte. Grundsätzlich aber Team-Captain, Leader, Ball-Skills, Ball-Hawking, solide Physis im Run-Game, auch da kann er immer wieder zu aggressiv sein, wo er dann denkt, oh, ich kann das Tackle for Loss machen und soll dann vielleicht eher einen Winkel nehmen, wo er vielleicht das Tackle für ein Yard Gain oder sowas lieber nimmt. Finde tatsächlich seine flexible Einsetzbarkeit für die NFL auch sehr interessant, weil ich ihn in vielen, vielen verschiedenen Rollen sehen könnte. Wie du schon sagst, so ein bisschen dieses Underneath. Auch da ist er wie Jaden Hicks ein bisschen besser. Man hat aber, finde ich, auch genug gesehen, um zu sagen, das ist ein bisschen eher noch eine Projection in eine Quarters-Defense rein oder sowas. Für mich auch bei ihm hat ihn einfach das Mentale nochmal aufgewertet, weil ich so ein bisschen zur Einleitung der Position gesagt habe. Glaube, er ist ein früher Starter, auch in der zweiten Runde, der halt flexibel einsetzbar ist.
Jo, dann sind wir im Prinzip durch, ne?
Nee, ich habe meine 1 noch nicht genannt.
Oh, Entschuldigung. Wie konnte ich nur? Deine 1.
Meine 1 ist Javon Bullard von Georgia. Jemand, der ein ehemaliger Nickel ist, dann bei Georgia auf Safety gehen musste, in Anführungszeichen, hat deswegen auch unterdurchschnittliche Size, aber ist ein sehr, sehr smarter Spieler. Ganz, ganz schnelles Processing, sehr instinktiv, sei das gegen den Run, sei das im Pass-Game, kann manchmal ein bisschen übereifrig sein, das kann auch zu Penalties führen. Ich weiß, er hat diese ganz schlechte Penalty gegen Alabama auch, was dann so ein Late-Hit-Horse-Collar-Ding war, was 15 Yards und ein neues First Down gekostet hat. Sehr guter Recovery Speed, der undercutted Routes auch immer wieder aggressiv, will da auch ein Playmaker sein. Das gefällt mir sehr gut, auch wenn man einfach guckt, wo diese Too-High-Schemes hingehen. Da muss man das teilweise haben. Wie gesagt, manchmal ein bisschen übereifrig, aber jetzt nicht ganz so extrem wie bei Cole Bishop. Im Run-Support, trotz fehlender Size, ist er einfach ein Dog. ein harter Hitter, der auch als Blitzer gerne mal den Quarterback zu Boden bringt oder halt eben grundsätzlich, ja, der versteckt sich nicht hinter dieser unterdurchschnittlichen Size. Wenig Länge limitiert ihn halt im Blockshedding, das ist auch in Special Teams Hinsicht so eine Sache. Er spielt aber trotzdem immer hart und er spielt immer, ja, mit maximalem Einsatz. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Glaube, er ist ein guter Starter in einem Too-High-Scheme, der Athletik und Ballhawking für Single-High durchaus auch hätte. Man kann ihn auch als Nickel auflaufen lassen, also auch ein sehr flexibler Spieler. Und ja, Javon Bullard für mich aus dieser Klasse von den Top 3 ein Stück weit auch der sicherste, weil er am konstantesten war, fand ich, was auch sein mentales Angehen, dann einfach dieser Einsatz, den er mitbringt, das macht einfach Spaß. Obwohl er tatsächlich von Malachi Starks, dem absolut überragenden ehemaligen Five-Star-Recruit-Safety, tatsächlich manchmal noch ein bisschen, ja, in den Schatten gestellt wird bei Georgia. Über den können wir dann nächstes Jahr sprechen. Javon Bullard für mich die Nummer 1, wie gesagt, ein Second-Round-Grade und ein ziemlich guter, flexibler Spieler.
Ja, ein Spieler, und da schaffen wir im Prinzip die Hinleitung zu unserer kommenden Folge. Ein Spieler, über den es ja auch, über den ja auch die rote Flagge weht. Aufgrund der Tatsache, dass er in seiner College-Zeit mal als Minderjähriger, ja nun, jetzt ist es in Georgia halt mit unter 21 verboten, Alkohol zu trinken, hat er gemacht und hat dann eben auch unter Influence, ist er dann auch ein Auto gefahren. Rushy Rice, da haben wir gerade das Thema. Dementsprechend wird die NFL da auf jeden Fall nochmal hingucken. Ja, gemessen daran, was er momentan aber für Leadership-Mentalität mitbringt und dass er ab diesem Vorfall dann eben auch sich nie wieder was zu Schulden kommen lassen hat, ist das wahrscheinlich eher als Jugendsünde. Sollte man das vielleicht auch abhaken. Das ist aber eben das, was Teams bewerten müssen. Darum geht es genau bei dieser Geschichte. Rotes Licht, grünes Licht. Ist der Charakter derjenige, den wir haben wollen? Oder wird er, wenn er jetzt ein bisschen Geld kriegt, wenn er jetzt ein bisschen, wenn die Leine nicht mehr so kurz ist, ne? Weil auf dem Campus ist halt schon nochmal was anderes als als wenn du vielleicht sogar in deiner alten Community wieder bist, ne? Milledgeville, Georgia, kommt daher, wenn du natürlich bei den Falcons oder so bist und du wohnst dann vielleicht, gar nicht weit weg von deinen früheren Freunden, ne? Dann kann das natürlich auch Probleme machen. Das müssen Teams einfach auf dem Zettel haben. So. Dazu kommen wir dann aber am Ende der Woche nochmal mehr. Hast du noch einen Safety, den du noch, einen Sleeper, ja?
Ja, ich habe noch einen ganz schönen Sleeper, über den ich auch nicht viel höre. Das ist Andre Sam von der LSU. Tatsächlich einen ganz guten Draht zur LSU gehabt. Und er ist für mich auch tatsächlich der Top-Safety von der LSU. Der auch da, ja, in Sachen Leadership-Charakter sehr, sehr positiv hervorgegangen ist. Ist ein smarter Safety, instinktiver Spieler, der auch Physis mitbringt. Halt nur ein durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Athlet für mich, aber tatsächlich so jemand auch in Vergangenheit, wenn wir beim NFLPA Bowl auf diese Make-It-Trades geschaut haben, wäre Andre Sam einer gewesen, den ich auf jeden Fall gerne bei dem Event gehabt hätte. Ja, einfach weil er menschlich super ist, weil er physisch spielt, weil er instinktiv ist und das sind alles Dinge, die ich am Anfang angesprochen habe, die ich mittlerweile bei Safety sehr, sehr hoch bewerte. Ich denke, er wird eine Special-Teams-Rolle haben, aber würde es auch nicht ausschließen, dass Andre Sam vielleicht derjenige ist, der sich als Late-Round-Pick, vielleicht auch nur als Free Agent, als tatsächlich vielleicht ein Spot-Starter oder sogar ein Vollzeit-Starter etablieren kann. Finde tatsächlich, dass er einer ist, der sehr unterm Radar fliegt gerade.
Definitiv, definitiv. Also, dann habt ihr ihn hier auf jeden Fall schon mal gehört. Grundsätzlich lässt sich, glaube ich, nochmal zusammenfassen, die Athletik auf Safety ist einfach eine andere als auf Cornerback. Klar spielen die Spieler, die athletischer sind, die nochmal schneller und beweglicher sind, die nötige Size haben, eher weiter außen als weiter drin. Dementsprechend muss man das auch weniger bewerten, was du ja auch gerade getan hast. Und gleichzeitig ist eben Spielverständnis, Variabilität, sind dann die Dinge, die eben wesentlich höher einzuschätzen sind. Jo, das waren die Position Rankings zum Draft. Wir haben's. Sind wir zufrieden? Ja, ich glaube schon.
Ja, ich denke auch.
Können wir so stehen lassen, ne? Gut. Jetzt kommt halt noch so gerade da wird sich vielleicht nochmal herausstellen, warum wir einen Spieler eventuell höher haben oder eventuell weniger in diesen jeweiligen Top 5, die wir gemacht haben, sehen. Das werdet ihr dann auf jeden Fall nochmal zum Thema grünes Licht, rotes Licht hören. Vielleicht kommt da auch mal noch das ein oder andere Medical-Thema nochmal so auf den Tisch. Dazu dann aber zum Wochenende mehr. Und ja, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Ich glaube, das können wir so sagen. Ne? Und ja, macht's gut erstmal. Bis dann. Du hast noch das letzte Wort, Lorenz. Vergiss es nicht.
Ja, ich glaube, wir haben das Draft Guide noch gar nicht angesprochen, was ihr euch auf jeden Fall holen solltet. Von daher, ja. Ich habe jetzt die Internetseite vergessen, aber ihr könnt es über Philipps Twitter finden. Holt euch das Ding. Ja.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.